Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich sehe, Joel strahlt. Er ist derjenige, der nämlich Examen geschafft hat. Also falls ihr irgendwelche Probleme mit euren Zähnen habt, wir haben jetzt jemanden, der Ahnung hat, was mit euren Zähnen passieren kann und wie euch geholfen werden kann. Und ich freue mich, dass Jessica und Daniel da sind. Ich habe die Hochzeit dieses Jahr im Sommer. Ja, schön, dass ihr da seid aus der verbotenen Stadt, aus Köln. Und noch ein kurzer Hinweis. Heiligabend steht vor der Tür. In 5 Wochen ist es soweit. Wir werden hier unseren Heiligabend-Gottesdienst feiern. Die Kinder sind schon fleißig dabei, ein Musical einzuüben und Lieder zu üben. Und wir haben gedacht, wenn die Kinder das können, dann können die Erwachsenen das genauso. Also wenn ihr sagt, ey, ich kann echt gut singen und ich wollte schon immer mal Heiligabend beim Chor dabei sein, dann könnt ihr gleich nach dem Gottesdienst einfach kurz zum Infopunkt kommen und dann sagen, hey, ich bin der geborene Chorsänger, ich wäre sehr gerne dabei, sowohl männlich als auch weiblich, könnt ihr euch dann einfach da melden. Wir sind heute im zweiten Teil unserer Serie Gepäckkontrolle. Weihnachten fängt erst am 1. Dezember an. In der Adventszeit werden wir eine neue Serie starten zu Weihnachten. Aber jetzt ist noch Gepäckkontrolle und wir wollen darüber sprechen, wie wir Dinge loslassen können, die unser Leben beschäftigen, die unser Leben beschweren. Und wir haben letzte Woche über 3 Gebete gesprochen, die wir regelmäßig beten sollen. Das erste ist, Gott, verändere mein Denken durch deine Wahrheit. Das zweite Gebet ist, Gott, stelle wieder her, was verloren ist. Und das dritte Gebet ist, Gott, hilf mir, Menschen loszulassen, die mich verletzt haben. Und einen kurzen Kommentar zu dem Loslassen von Menschen, das war die Bibelstelle, Sprüche 19, Vers 11, wo die Bibel uns sagt, dass es einem Mann gut steht, dass er Verfehlungen übersieht. Und dieses Wort übersehen heißt weitergehen, daran vorbeigehen und nicht dran hängen bleiben und noch Gedanken machen, hey, wenn ich das nächste Mal sehe, boah, dann drücke ich dem voll den Spruch rein und all das Ganze. Und wir suhlen sozusagen in diesem Negativen. Weil jemand hat uns eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, Christen, ihr seid doch Christen, ihr sollt doch vergeben und nicht einfach weitergehen. Und so, ja, das Thema Vergebung nächste Woche. Wenn du mehr über das Thema Vergebung hören möchtest, nächste Woche ist das Thema Vergebung dran. Aber hier war der große Gedanke, dass wir innerlich einfach frei sind und uns nicht suhlen in Verletzungen, Enttäuschungen, sondern da einfach sagen, okay, ich gehe weiter, ich lasse los und ich halte es nicht irgendwie als Trumpfkarte in die Hand, um es irgendwie wieder heimzuzahlen. Und heute ist mein großer Gedanke in dieser Predigt eigentlich, dass ich meine Vergangenheit nicht ändern kann, aber Gott kann meine Zukunft verändern. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, aber Gott kann meine Zukunft verändern. Und manchmal sind es so Dinge aus der Vergangenheit, die vielleicht nicht große Dinge sind, vielleicht sind es nur kleine Dinge wie Aussagen, die wir getätigt hätten, die wir wünschten, wir hätten sie nicht gesagt und die uns immer wieder einholen hier in der Gegenwart. Das war bei mir so, einige kennen vielleicht die Geschichte und zwar vor langer Zeit, da war ich mit meiner Frau auf unseren Flitterwochen. Und wir hatten die tolle Idee gehabt, wir leihen uns Fahrräder aus und fahren den Berg hoch und besichtigen ein Kloster. Und haben gesagt, gut, das machen wir, leihen die Fahrräder aus. Und der gute Mensch sagt, ihr braucht ungefähr eine Dreiviertelstunde, wenn ihr gemächlich fährt, dann seid ihr hier, aber es ist schon ein Stück hoch. Hat uns ungefähr die Richtung erklärt, damals gab es noch nicht die Erfindung mit Smartphone und all das Ganze. Also waren wir auf unsere Skills, auf meine erfahrene Pfadfinder-Skills angewiesen. Und ich habe meiner Frau gesagt, als wir unterwegs waren, hey, ich glaube, ich kenne eine Abkürzung. Lasst uns diesen Weg lang fahren. Was ist hier? Was war das hier für ein Kommentar? Meine Güte. Aber es war leider wirklich so. Wir sind dann gefahren. Wir sind an Orte hingekommen, wo scheinbar kein Mensch hin sollte. Weil da waren Straßenschilder, die waren kaputtgeschossen. Da waren eben so Schusslöcher in diesen Straßenschilder drin. Und dann waren wir irgendwo an irgendeinem Berg. Und auf dem anderen Hügel, auf der anderen Seite der Kluft, haben wir das Kloster gesehen. Und all das, weil ich dachte, ich kenne eine Abkürzung. Und wie es so ist bei manchen Dingen, bei manchen Aussagen, die wir in der Vergangenheit getätigt haben oder manche Dinge, die wir in der Vergangenheit getan haben, sie holen uns immer und immer wieder ein. Dieser Spruch, ich kenne eine Abkürzung, ist ein böses Wort in unserer Familie. Wenn ich auf die Idee komme, hey, hier ist Stau, lass uns doch runterfahren, ich kenne einen anderen Weg, dann heißt es immer, keine Experimente, das ist ein Wurf, meine Frau, wir machen keine Experimente, wir bleiben einfach hier, nein, keine Abkürzungen, und es holt mich immer wieder ein. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Vielleicht ist es nicht so was Lustiges wie das, aber manchmal gibt es Dinge in der Vergangenheit, die nicht in der Vergangenheit bleiben, sondern immer wieder in unsere Gegenwart kommen. Vielleicht hast du Probleme, dein Temperament zu zügeln, und du hast einige Worte zu einer Frau oder deinen Kindern oder deinen Freunden gesagt, die du wünschtest, nie gesagt zu haben. Und sie erinnern sich immer wieder daran. Oder deine Abhängigkeiten, wo du immer wieder gesagt hast, ich werde das nicht mehr nehmen, ich werde es nicht mehr trinken, aber du hast es trotzdem getan. Oder du hast deinen Ehepartner betrogen, du hast das Gefühl, dass ihr gerade keinen Schritt nach vorne kommt. Das ist immer noch sehr präsent, obwohl es in der Vergangenheit ist. Denn die Vergangenheit bleibt nicht immer in der Vergangenheit. Und wie bei einer offenen Tür in der kalten Jahreszeit kommt so ein kalter Windzug in dein Lebenshaus hinein, der dich immer wieder erinnert, was in der Vergangenheit passiert ist. Und wenn jemand dieses Erlebnis nachvollziehen konnte, dann war es Petrus, der Jünger von Jesus. Petrus war der, der voller Glauben auf dem Wasser gelaufen ist. Aber Petrus hat auch andere Erfahrungen mit Jesus gemacht. Und es war kurz bevor Jesus verhaftet worden ist, dass es diese Situation gab von dem letzten Abendmahl. Und die Jünger waren zusammen und Jesus sagte, einer von euch wird mich verraten. Und Petrus, er hatte ein sehr schnelles Mundwerk und hatte immer eine passende Antwort parat. Und er sagte, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Das war Petrus. Egal was passiert, auch wenn alle dich verlassen, nein, ich werde an deiner Seite sein. Aber Petrus muss noch nicht mal den Tod ins Auge schauen. Er musste nur einem kleinen Sklavenmädchen, das ihre Hände am Feuer wärmte, in die Augen schauen, um Jesus zu verraten. Denn sie sagte, ich erkenne dich wieder. Und Petrus sagte, nein, du musst dich täuschen. Ich habe nichts mit diesem Jesus zu tun, der da drüben vor Gericht steht. Und jemand anders sagte, nein, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du einer von seinen Anhängern bist. Und Petrus sagte wieder, nein, ihr müsst euch täuschen. Ihr bringt irgendwas durcheinander. Ich kenne den Typen nicht mehr. Und dann kam eine dritte Person und sagte wieder, nein, ich weiß, dass du bei diesem Jesus gewesen bist. Und Petrus sagte wieder, er stritt es ab, nein, du musst dich täuschen. Ich kenne ihn nicht. Und hier ist, was passiert und was wir in der Bibel lesen. Im Lukas Kapitel 22, Vers 60 lesen wir die folgenden Verse. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor. Nicht irgendwie, er sagte, nee, sondern er war richtig aufgebracht. Er war richtig wütend. Er sagte, nein, ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Und stellt euch nur mal kurz diesen Augenblick vor, den Petrus erlebt hatte. Der Sohn Gottes, der für etwas vor Gericht steht, das er nicht getan hatte, der wegen der Sünde am Kreuz sterben sollte, die er nicht begangen hatte, um Menschen zu retten, so wie Petrus. Jesus, mit dem Petrus 3 Jahre unterwegs gewesen ist. Sie waren Tag und Nacht zusammen, haben Dinge erlebt, er hat gesehen, wie Jesus unzählige Wunder vollbracht hatte. Und doch hat Petrus geleugnet, Jesus zu kennen. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern 3-mal hat er Jesus geleugnet. Und Jesus dreht sich zu ihm um und sieht ihm in die Augen. Und wenn du dich irgendwie nur ein bisschen da reinversetzen kannst, ich weiß, einige Männer sind nicht so empathisch, aber ihr Frauen kriegt das auf jeden Fall hin. Aber Männer, versucht einfach mal, okay, versucht mal reinzuversetzen. Da ist jemand, mit dem du super eng befreundet bist. Ihr habt gesagt, bis ans Ende unseres Lebens, wir sind wie Terence Hill und Bud Spencer, wir gehen zusammen, also der Pech und Schwefel, wir sind es, wir sind die Buddies. Und dann passiert einem etwas Schlimmes und der andere, statt zu helfen, sagt er, kenn ich nicht, will nichts mit ihm zu tun haben. Und in dem Augenblick, als dann dieser Blick kam von Jesus, ich glaube, dass bei Petrus einiges abgegangen ist. Ich glaube, dass dass er einiges gefühlt hat in sich. Vielleicht die Schuld, ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Vor ein paar Stunden war ich noch voller Glauben und voller Mut. Und auf einmal verleugne ich Jesus. Oder diese Schande, die er gespürt hat, weil er gedacht hat, ey, wenn die anderen Jungs mitbekommen, die anderen Apostel mitbekommen, was ich gerade gemacht habe, die werden mich zu Kleinholz machen, die werden mich fertig machen. Oder die Reue. Ich wünschte, ich könnte meine Worte wieder zurücknehmen. An dem Punkt, wo sein Freund seine Hilfe am meisten gebraucht hatte, hat er ihn verraten. Und während du diesen Blick von Jesus vielleicht nicht gesehen hast, aber vielleicht hast du diesen Blick schon von anderen Leuten bekommen, vielleicht ist es die geliebte Person, die wir im Stich gelassen haben, oder es ist jemand bei der Arbeit, über den wir schlecht gesprochen haben und sie haben es herausgefunden, oder es ist jemand, mit dem wir zur Schule gehen, für den wir nicht eingetreten sind, als wir es hätten tun sollen. Denn unsere Vergangenheit, obwohl wir nicht zurückgehen können, spricht immer noch in unsere Zukunft hinein. Und das ist das, was unser Feind, der Teufel, oft benutzt, um etwas in unserem Leben zu tun. Unsere Vergangenheit sagt folgende Dinge zu uns. Das Erste, was sie zu uns spricht, ist, was du getan hast, ist unverzeihlich. Du hast zu viel getan oder zu viel nicht getan. Das ist einfach unverzeihlich. Was du getan hast, hat so viele Menschen verletzt, dass es unverzeihlich ist. Aber es hört hier nicht auf. Der Feind sagt nicht nur, es ist unverzeihlich, sondern auch das, was du getan hast, aufgrund dessen bist du überhaupt nicht liebenswürdig. Denn wenn die Leute wirklich wüssten, wenn die Leute, die neben dir sitzen, wirklich wüssten, dass du voller Zweifel oder Unglaube bist, wenn die Leute wirklich wüssten, was du zu deinem Ehepartner heute Morgen noch gesagt hast, wenn die Leute es wirklich wüssten, würden sie dich nicht mehr lieben, würden sie nichts mehr mit dir zu tun haben. Und siehst du, weil es unverzeihlich ist, und weil du nicht liebenswürdig bist und aufgrund dessen, was du getan und gesagt hast, sagt der Feind dir, du bist nutzlos. Aufgrund dessen, was in der Vergangenheit passiert ist, hast du keine Zukunft. Gott könnte es nie zulassen, dass du eine gesunde Familie hast. Aufgrund dessen, was du getan hast in der Vergangenheit, Gott wird es nicht erlauben, dass du körperlich gesund bist. Gott könnte niemals so eine Person wie dich überhaupt gebrauchen, aufgrund von dem, was du getan hast. Unser Feind flüstert diese Lügen in unser Leben, alles wegen den Dingen aus unserer Vergangenheit. Das Problem mit unserer Vergangenheit ist, und deswegen haben wir diese Koffer hier aufgebaut, das Problem mit der Vergangenheit ist, dass es ganz schön schweres Gepäck ist. Das ist unsere Vergangenheit und hier haben wir deine Zukunft. Das Problem mit der Vergangenheit ist das folgende. Wenn ich die Vergangenheit mit mir rumschleppe, habe ich keine Chance, meine Zukunft auch noch in Empfang zu nehmen. Ich habe zwei Koffer aus der Vergangenheit, Alke. Und das ist unsere große Herausforderung, dass wir oft nicht bereit sind, die Zukunft in Empfang zu nehmen, den Augenblick, den wir jetzt gerade von Gott geschenkt bekommen haben, weil wir so stark an der Vergangenheit festhalten. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus uns nicht da alleine lässt mit unserer Vergangenheit, sondern er kommt zu uns und möchte uns helfen, unsere Vergangenheit loszulassen. Und das sehen wir genauso bei Simon Petrus. Nachdem er voller Verzweiflung weggelaufen ist und nachdem er Jesus geleugnet hatte, das, was er machte, okay, bei all dem, was in meinem Leben bisher passiert ist, bei all dem, was schiefgelaufen ist, ich glaube, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Das war seine Schlussfolgerung. Jesus ist am Kreuz gestorben, alles ist vorbei. Und ich trage jetzt für den Rest meines Lebens dieses Gepäckstück mit mir rum. Weil was wäre gewesen, wäre ich dazwischen gegangen und hätte gesagt, ey, klag dir nicht an, ich kenne die Wahrheit. Was wäre, hätte ich Jesus retten können? Und er trägt dieses Gepäck mit sich herum. Und das, was er dachte, ist, ganz ehrlich, all das, was Gott gesprochen hat, das kann gar nicht mehr in meinem Leben zustande kommen, weil all das in meinem Leben bereits ist. Und das, was er tat, ist, er nahm seine Vergangenheit und ging zurück zu dem, was er wusste, dass er konnte. Und zwar startet er wieder seine Fischerei und fing an, Fische zu fangen. Und während er in seiner Vergangenheit, zurück in der Vergangenheit war, kommt Jesus zu ihnen. Aber die Jungs auf dem Boot, die gerade draußen waren, Fische zu fangen, erkennen nicht, dass es Jesus ist. Und sie hatten die ganze Nacht gefischt in ihrer Vergangenheit auf dem Boot, aber hatten nichts gefangen. Und da kommt dieser Typ, der am Strand steht und sagt, ey, werf mal das Netz auf der anderen Seite vom Boot aus. Und sie sagen so, haben wir schon mal irgendwo gehört, dann machen wir das. Und sie werfen das Netz aus. Und die Bibel sagt, sie haben so viele Fische, hatten so viele Fische in ihren Netzen, dass sie Schwierigkeiten hatten, diese wieder ans Boot zu bringen. Und in dem Augenblick fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und sie denken, Petrus ruft, das ist der Herr. Und was macht er? Er springt, er läuft nicht übers Wasser, er springt ins Wasser. Und in bester Michael Phelps-Manier schwimmt er ans Ufer, kommt zu Jesus und setzt sich zu ihm an den Strand. Das Beste ist, Jesus brauchte nicht ihren Fischfang, er hatte schon alles vorbereitet. Und ich glaube, das ist die merkwürdigste Unterhaltung, von der wir in der Bibel lesen. Und ich weiß nicht, wie das Ganze war oder ob noch mehr gesprochen worden ist, aber wir lesen von einem kurzen Abschnitt, worüber Jesus mit Petrus spricht. Als Petrus da sitzt und denkt so, okay, hier bin ich. Das ist der, den ich verraten habe. Das ist der, der weiß, was für ein Mist ich gemacht habe. Und jetzt sitzen wir hier am Strand. Mal gucken, was jetzt passiert. Und wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 21 folgende Worte. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus. Nach dem Frühstück ist das Beste. Ne? Er sitzt da, Petrus, voller Schuld, voller Schande, voller, hey, ich habe nicht genügt, ich habe volle Kanne versagt. Und Jesus sagt, das ist erstmal. Lass uns erstmal frühstücken. Ich kann mir gut vorstellen, die hatten damals auch schon Nutella, aber Nutella mit Fisch ist vielleicht nicht so ganz der Hit, aber kann man mal ausprobieren. Und Jesus sagt, Simon, Sohn des Johannes. Und allein diese Aussage triggert etwas in mir. Vielleicht siehst du es nicht ganz, aber wenn du genau hinschaust, folgendes. Jesus sagt nicht Simon und er sagt auch nicht Petrus. Petrus war der Name, den Jesus ihm gegeben hatte, der Spitzname sein. Hey, du sollst Petrus sein, du bist der Fels. Und auch nicht Simon, was sein erster Name war, sondern er sagte Simon, Sohn des Johannes. Und ich weiß nicht, ob du das von zu Hause kennst. Ich meine, wir hatten jede Menge Jungs zu Hause. Ich habe 6 Brüder. Und da wurde immer durchs Haus gerufen. Und diese Tradition haben wir uns auch. Wenn das Essen fertig ist, rufe ich meine Kinder und sage, ey, Junia, Essen ist fertig. Oder ich sage, Juni, komm runter. Oder Emilia, Essen ist fertig. Oder ihr Spitzname ist Milli, komm runter. Essen, wir rufen durchs Haus. Aber wenn ich sage, Junia, Amelie, Dams, komm sofort runter. Dann wissen sie, irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich sage, Junia oder Juni, dann wissen sie, oh, Essen ist fertig oder Post ist angekommen oder keine Ahnung was. Oder, aber wenn ich sage, Junia Amelie Dams, dann wissen sie, oh, ich komme besser schnell runter. Ansonsten oder gar nicht runter. Am besten schließe ich mich in mein Zimmer ein. Aber sie wissen, irgendwas ist nicht gut gelaufen. Und das ist genau das, was Jesus hier macht. Er sagt, Simon, Sohn des Johannes. Und ich glaube, dass Simon Petrus da war und dachte, alter Schwede, okay, von meinem Herzen baue ich eine Schutzmauer auf, ich werde nicht verletzt und enttäuscht sein, okay, jetzt kommt es richtig dicke und Jesus wird bestimmt sagen, hey, Petrus, schämst du dich nicht? Fühlst du dich nicht schuldig, was du mir angetan hast? Weißt du eigentlich, wer ich bin und was du über mich gesagt hast? Petrus, hier ist eine Liste von Dingen, die du für mich jetzt tun sollst, um all das wieder in Ordnung zu bringen, damit ich überhaupt in Erwägung ziehe, wieder dein Freund zu sein. Aber das hat Jesus nicht zu Petrus gesagt. Er sagte, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Eine einfache Frage. Liebst du mich? Und wir lesen hier in dem Abschnitt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwidert, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und ich glaube, Simon Petrus hat gecheckt, was hier gerade passiert. Simon Petrus hatte nicht vergessen, was er noch vor ein paar Tagen erst 3-mal geleugnet hatte, Jesus zu kennen. Und Jesus jetzt 3-mal fragt, Petrus, liebst du mich? Und nachdem er das 3. Mal fragt, lesen wir, dass Petrus traurig wurde. Und er sagte, Herr, du weißt alles und du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Und ich glaube, Jesus wollte Petrus an den Punkt führen, dass er offen und ehrlich zu seiner Vergangenheit steht und sagt, hey, Jesus, ich meine, du warst dabei.
Du hast gesehen, was ich gesagt habe. Du hast mich angeschaut. Herr, du weißt alles. Und er kommt an den Platz, an den Ort. Er sagt, ich lasse meine Vergangenheit los. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen dürfen über die Vergangenheit. Wir können unsere Vergangenheit nicht ändern. Aber das, was wir tun sollten, durch die Gnade von Jesus Christus, ist, dass wir die Tür zu der Vergangenheit zuschließen. Dass wir den Koffer zumachen und hinstellen und loslassen. Wir schließen die Tür. Schließen die Tür von den Lügen, die uns immer wieder versuchen runterzuziehen. Und wir akzeptieren die Wahrheit, dass Gottes Gnade größer ist als unsere Schuld. Gottes Gnade ist größer als meine Vergangenheit. Gottes Gnade ist größer als unsere Sünde. Und woher wissen wir das? Wir wissen es, weil die Bibel sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es war so, ja, hey, du weißt alles, du warst dabei. Aber ich entscheide mich und ich sagte, ich liebe dich. Ja, ich habe versagt, das war nicht in Ordnung. Du weißt es, aber trotzdem liebe ich dich. Und ich möchte in die Zukunft gehen. Du musst die Vergangenheit loslassen, um nach vorne zu gehen. Und manchmal ist es so, dass wir uns selber das nicht eingestehen. Aber wir müssen verstehen, dass Gottes Gnade größer ist als unsere Schuld. Und letztlich wird unser Ansehen bei Gott durch unsere Beziehung zu ihm bestimmt. Und nicht dadurch, dass wir alle Regeln gehalten haben oder dadurch, dass wir Regeln gebrochen haben. Wir hatten folgende Situation bei uns zu Hause. Und zwar, meine jüngste Tochter wollte mit dem iPad nach oben gehen. Sie wollte ein paar Bilder machen mit dem iPad. Und während sie nach oben ging, weil sie hatte einiges aufgebaut und wollte schnell nach oben gehen, auf einmal höre ich, dass sie stürzt und dass das iPad runterfällt. Und für sie war das eine große Katastrophe. Weil das iPad hat einen Sprung bekommen. Und sie dachte, ich habe etwas kaputt gemacht. Mal gucken, was jetzt passiert. Und diese Schande und die Scham und diese Schuld, ich habe das kaputt gemacht, weil sie weiß, wie wertvoll das ist, hat sie so bedrückt, dass sie angefangen hat zu heulen. Und ich dachte, sie weint, weil sie sich verletzt hat. Und ich so, oh, alles in Ordnung mit dir, alles in Ordnung. Aber in dem Moment ist mir klar geworden, dass wir oft genauso sind wie meine Tochter. Wir denken, oh, ich habe das fallen lassen, oh, wie, ich habe das kaputt gemacht, ich habe mich nicht an alle Regeln gehalten. Aber meine Tochter ist meine Tochter. Egal, was sie tut und was sie nicht tut, egal, ob sie sich an alle Regeln hält oder ob sie sich an keine Regeln hält, sie wird immer meine Tochter sein, weil ihr Ansehen in meinen Augen bezieht sich nicht darauf, ist nicht abhängig, was sie tut, sondern wer sie ist meine Tochter. Das Gleiche gilt für uns. Die Bibel spricht davon, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das, was wir in seinen Augen sind. Und es ist, glaube ich, eine kraftvolle Sache, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir wissen, Gott kennt uns. Gott weiß alles, was wir getan haben. Gott weiß, wo wir alles versagt haben. Und dennoch liebt er uns von ganzem Herzen. Und das ist das, was Gott dir heute Morgen sagen möchte. Schau nach oben, schau mir in die Augen. Ich liebe dich und es gibt nichts, was dich von dieser Liebe trennen kann. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass wir die gleiche Gnade und Vergebung, die Gott uns bereits durch Jesus Christus gegeben hat, dass wir sie auch selber in unserem Leben in Empfang nehmen. Wir müssen die Entscheidung treffen, die Tür zu den Lügen zu schließen. Warum? Weil du nicht das bist, was du getan hast. Du bist das, was Gott sagt, dass du bist. Wenn du in Christus Jesus bist, dann ist dir vergeben, du bist geliebt und du bist ein Kind Gottes. Johannes drückt es wie folgt aus. Im Johannes-Evangelium Kapitel 1, Vers 12 und 13 lesen wir, aber all denen, die ihn aufnahmen, wen Jesus Christus in ihr Leben aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung, ja, meine Eltern waren schon Christen, die sind schon in die Kirche gegangen und deswegen, ja, ich bin auch irgendwie Christ. Nein, nein, nicht wegen der Abstammung, noch durch menschliche Bemühen. Ja, ich halte mich an alle Gebote. Ich bin ein richtig guter Mensch. Gott muss mich lieb haben. Nein, nein, nicht aufgrund menschlicher Bemühen oder Absichten. Ich bin einfach ein guter Mensch. Sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Das ist die Wahrheit. Es geht um eine Beziehung zu Jesus Christus. Ich brauche mich nicht länger abzustrampeln, eine bessere Person zu werden, um Gott zu gefallen oder geliebt zu sein. Ich bin geliebt. Auch wenn mir mal was runterfällt, auch wenn mal was nicht so läuft, auch wenn ich Dinge sage, gerade wenn man predigt, man kann viele Dinge sagen, wo man manchmal denkt, oh, komm wieder zurück, Wort. Trotzdem bin ich geliebt von Gott. Galater 4, Vers 7 sagt, jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Gott hat es so bestimmt, was gehört ihm? Frieden ist Gottes Natur. Freude ist seine Natur. Vergebung ist seine Natur. Liebe, Kraft, Hoffnung, Zukunft, all das gehört mir. Weil ich ein Kind Gottes bist. Du bist nicht das, was du getan hast. Du bist das, was Gott sagt, dass du bist. Und er sagt, dass du sein Kind bist, dass er dir vergeben hat und dass er dich liebt. Und wie lassen wir unsere Vergangenheit los? Wir schließen am besten den Koffer richtig gut ab und lassen ihn stehen. Und das Nächste, was wir tun sollten, ist, in unsere Zukunft hineinzugehen und diese zu ergreifen. Hey, ich nehme neu das an, was du für mich geplant hast. Meine Vergangenheit, ich war der Sorgenmeister. Ich konnte mich auslassen in meinen Sorgen, aber ich habe gelernt, Gott, ich lasse meine Sorgen zurück und ich möchte dir vertrauen. Es gibt ein paar Dinge, die kann ich einfach nicht regeln. Die sind nicht in meiner Macht. Und da möchte ich dir neu vertrauen, Gott, dass du in Kontrolle bist. Ich möchte das annehmen. Bei all dem, was ich in der Vergangenheit getan habe, eigentlich, Gott, wie kannst du mich gebrauchen? Bei all der Schuld, die in meinem Leben ist. Aber ich lasse meine Schuld zurück. Und Gott, wenn das dein Plan ist, dann nehme ich den und ergreife ihn. Und das ist das Zweite, was wir tun sollten. Wir treten in unsere Zukunft. Wir treten in unsere Zukunft ein, weil Gott uns von der Vergangenheit rettet, damit wir in die Zukunft eintreten können, in das, was er für uns geplant hat. Warum? Weil Gott es liebt, unvollkommene Menschen zu benutzen, um diese Welt zu beeinflussen. Das ist genau das, was Petrus erlebte. Jedes Mal, als Jesus ihn fragt und er sagt, ja, ich liebe dich, sagt er, dann weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das heißt, in sein Versagen rein spricht er neu die Berufung in sein Leben. Ich habe trotzdem einen Plan. Ich habe einen Plan für dich. Und dieser Plan ist nicht abhängig von deiner Performance, die du gerade gebracht hast, dass du mich verleugnet hast, sondern mein Plan für dein Leben ist abhängig von meiner Liebe zu dir. Und die ist unendlich. Und das ist so eine gewaltige Aussage, die wir in Jeremia 29, Vers 11 lesen. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Unsere Qualifikation, damit Gott uns gebrauchen kann, ist nicht eine perfekte Vergangenheit, sondern die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und Gott ist ein Experte darin, unperfekte Menschen zu gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Vielleicht denkst du, hey, bei all dem, was in meinem Leben ist, bisher, ich war nur Brautjungfer. Ich werde nie eine Braut sein. Ich bin schon 28 und alle Männer, die um mich herum sind, sind entweder schon vergeben oder Idioten. Oder ich bin geschieden und wer will schon einen Geschiedenen heiraten? Oder ich bin keine gute Mutter. Alle, die ich kenne, lieben es zu Hause sein, aber ich liebe meine Arbeit und mir fällt die Decke auf dem Kopf. Oder Ich kann einfach nicht gut mit Geld umgehen. Das war schon immer so. Mit 20 hätte ich schon 2 Kredite gehabt. Ich werde es nie gebacken kriegen. Oder von dieser Abhängigkeit, von dieser Sucht, da bin ich schon so lange drin. Ich werde es einfach gar nicht mehr erst versuchen. Aber hier ist der verrückte Teil. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Das ist Teil von deiner Vergangenheit. Aber Gott möchte dir Hoffnung und Zukunft geben für dein Leben. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Ansonsten predige ich heute bis heute Abend hier durch vorne. Bin gerade im Preaching-Modus. Aber ich möchte noch euch eine Geschichte aus der Bibel mit auf den Weg geben. Und zwar die Geschichte von einer Frau, die Rahab heißt. Und die Frau hatte einen Beruf, der dazu führte, dass sie gesellschaftlich ausgestoßen war. Sie war eine Prostituierte. Und in der Bibel kommt der Name 8-mal vor und 6-mal in Verbindung mit ihrem Beruf. Rahab die Prostituierte oder Rahab die Hure. Und ihre Vergangenheit war, dass sie nur als Objekt gesehen worden ist. Männer haben sie benutzt, um das zu bekommen, was sie haben wollten, aber sie hätte nie Liebe erfahren. Und wer würde schon eine Prostituierte heiraten? Ihre Vergangenheit war dunkel, ihre Vergangenheit, ihr Gepäck war richtig schwer. Und sie hatte kaum eine Perspektive für ihre Zukunft gesehen. Und man kann sich gut vorstellen, was emotional in ihr abgegangen sein muss. Aber eines Tages nahm sie all ihren Mut zusammen und versteckte einige Kundschafter vom Volk Israel in ihrem Haus und sie riskierte damit ihr Leben, denn sie wusste, wenn die mitbekommen, dass ich diese Kundschafter hier versteckt habe, dann ist es vorbei mit mir, dann werden sie mich töten. Aber sie hatte von diesem Gott des Volkes Israel gehört und die Bibel sagt, dass ihr Herz schmolz Sie schmolz dahin, als sie Geschichten hörte von diesem Gott. Und vielleicht geht es dir genauso, dass dein Leben gerade ein emotionales Chaos ist und du machst dir ständig Vorwürfe über die Versagen, die falschen Entscheidungen, all das, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber jetzt gerade im Gottesdienst, bei all dem, was du gehört hast, schmilzt dein Herz und wird langsam weich und denkst, hey, wenn das wirklich so ist, wenn Gott mich wirklich lieb hat, wenn Gott mich wirklich, wenn er mir wirklich vergibt. Und diese Prostituierte, was sie tat, sie nahm all ihren Mut zusammen und versteckte diese Kundschafter in der Hoffnung, die sie hatte. Ihre Hoffnung war, dass genauso wie dieser Gott sein Volk aus der Gefangenschaft aus Ägypten befreit hat, vielleicht wird er mich aus meiner Vergangenheit auch befreien und mir einen neuen Start geben für mein Leben. Und an diesem Punkt, nachdem sie Gott ihr Vertrauen aussprach, wurde aus Rahab, die Prostituierte, eine neue Person. Denn sie rettete nicht nur die Kundschafter, sondern sie rettete viele weitere Menschen. Als sie Gott erlebte, wurde eine neue Person. Und sie wusste, dass ihr vergeben wurde und sie bekam neue Hoffnung und neue Zukunft für Leben. Und Gott tat etwas, was niemand bei ihr für möglich gehalten hatte. Und zwar Gott schenkte ihr einen gottesfürchtigen Ehemann namens Salomon und sie hatten eine großartige Ehe, was niemand erwartet hatte. Und sie bekamen Kinder und der Urenkel von Rahab war Jesus Christus, der Retter der Welt. Was für eine Veränderung, was für eine Zukunft. Die einzige Qualifikation, die Gott gebrauchen kann, ist keine perfekte Vergangenheit, sondern die Gegenwart von Jesus Christus in deinem Leben. Lass es nicht zu, dass Menschen dich in eine Box reinpacken. Du bist ein Versager, du wirst es nicht hinkriegen. Du bist nicht das, was andere Menschen über dich sagen. Du bist auch nicht das, was du selber über dich sagst. Denn Gott hat eine Hoffnung und Zukunft. Was in der Vergangenheit ist, kann in der Vergangenheit bleiben. Und es gebrochen im Namen von Jesus. Die Tür ist verschlossen. Wir lassen die Vergangenheit los. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Lass es nicht zu, dass deine Vergangenheit dich zurückhält. Du bist nicht das, was du getan hast. Du bist das, was Gott sagt, dass du bist. Wenn du in Christus bist, bist du sein Kind. Dir ist vergeben. Du bist geliebt von ihm. Du kannst in die Zukunft treten. Und wozu möchte ich dich ermutigen heute Morgen? Schließ die Tür der Vergangenheit zu. Lass sie los und trete ein in die Zukunft, die Gott für dich geplant hat. Ich weiß, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können, aber ich bin davon überzeugt, dass unser Gott unsere Zukunft verändern kann. Und das, was wir tun sollten heute Morgen, ist, eine Entscheidung zu treffen, so wie Paulus immer wieder die Entscheidung getroffen hat. Wir lesen im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 13 und 14, und damit möchte ich schließen. Dort heißt es, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich bin nicht der perfekte Pastor. Mein Leben, ganz ehrlich, möchtest du nicht haben. Aber eins tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Eine bewusste Entscheidung. Die Vergangenheit kann ich nicht mehr umdrehen. Es ist passiert. Aber ich kann mich entscheiden für die Zukunft. Und ich werde nächste Woche ein bisschen mehr über mein Leben erzählen und was ich in meinem Leben erlebt habe, in meiner Vergangenheit. Was jede Menge Gepäck war, was mir geholfen hat, meine Vergangenheit loszulassen. Aber es fängt alles an mit dieser Entscheidung, bewusst nach vorn zu schauen. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Die Vergangenheit ist gebrochen, die Tür ist abgeschlossen. Ich möchte in die Zukunft eintreten. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Ich habe keine Ahnung, an was für einem Punkt du heute Morgen bist. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht. Vielleicht, ey, bist du immer auf rosaroten Wolken geschwebt und das Leben war fantastisch. All die Träume, die du vorhattest, sind alle in Erfüllung gekommen. Aber vielleicht ist dein Leben komplett anders verlaufen, wie du es gedacht hast. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung ist, die Vergangenheit loszulassen. Und vielleicht musst du dir auch selber vergeben. Für Dinge, die du gesagt hast, für Dinge, die du getan hast. Weil Gott hat dir vergeben und Gott liebt dich. Seine Gnade ist größer als all deine Fehler. Und während alle Augen geschlossen sind, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte bewusst die Entscheidung treffen, die Vergangenheit hinter mir zu lassen, diese Tür abzuschließen und neu mir selber zu vergeben und die Vergebung anzunehmen, die Gott mir gegeben hat. Er liebt dich, dir ist vergeben. Wenn du heute Morgen hier bist, möchte ich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen und du sagst, ja, ich möchte es tun, dann heb kurz einfach die Hand, damit ich weiß, für wen ich gleich bete. Wenn du hier bist und sagst, Vergangenheit, ich treffe die Entscheidung. Dankeschön. Ich lasse die Vergangenheit los. Dankeschön. Dankeschön. Jesus, ich danke dir für deine Gnade, die heute Morgen hier ist. Ich danke dir, dass du gesagt hast, wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich bete das für jede einzelne Person, die gerade die Hand gehoben hat, dass sie neu erleben, dass die Vergangenheit losgelassen ist und dass sie merken, dass sie in die Zukunft mit dir hineintreten kann. Ich danke dir für diese Freisetzung, für die Vergebung, die wir selber für unser Leben in Anspruch nehmen dürfen. Da, wo wir uns verurteilt haben, da, wo wir uns selber nicht vergeben haben, Gott, wir lassen los. Wollen deine Gnade und deine Vergebung und deine Liebe für unser Leben empfangen. Im Namen von Jesus. Die Vergangenheit ist gebrochen. Eine neue Zukunft fängt an im Namen von Jesus. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast all das gehört und wie diese Frau in der Bibel hast du gemerkt, irgendwas passiert gerade in deinem Herzen. Ich möchte dich ermutigen, all das, dieser Neustart, die Vergangenheit loszulassen, das kannst du aus eigener Kraft versuchen. Aber es wird ungemein schwer sein. Dir selber zu vergeben, kannst du aus eigener Kraft irgendwie versuchen. Aber ich möchte dir heute Morgen diese Einladung geben, dass Jesus in dein Leben hineinkommt und er dir einen neuen Start schenken möchte. Wer ist dieser Jesus Christus? Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, um für deine Schuld am Kreuz für dich zu sterben, um Vergebung für deine Sünden zu erwirken. Und er ist gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden. Und er lebt nun und ist zur Rechten Gottes des Vaters. Und er hat all das getan. Er ist durch diesen schmerzhaften Tod hindurchgegangen. Weil er dir vergeben möchte und weil er dich liebt. Und dich so annimmt, wie du bist. Und er möchte dir ein neues Leben schenken mit ihm. Ein Leben, das nicht basiert auf Regeln und Gesetzen und Geboten, so ein Leben, das basiert ist auf einer Beziehung zu Jesus Christus. Wenn du heute Morgen hier bist und keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, wenn der christliche Glaube einfach nur Tradition oder Religion oder keine Ahnung was war, das ist das, was meine Eltern gemacht haben, das ist das, was man halt hier in Deutschland halt so tut, man geht dann in die Kirche, aber du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst, du nicht sagen kannst, ja, ich bin sein Kind, ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm, dann möchte ich dich einladen, dass du heute Morgen diese persönliche Beziehung zu ihm haben kannst. Die Bibel sagt, er steht vor unserer Herzenstür und er klopft an. Alles, was wir zu tun haben, ist ja, zu ihm zu sagen und mit ihm zu leben. Und es ist egal, wie dein Leben gerade aussieht. Du musst nicht dein Leben erst in Ordnung bringen, um zu ihm zu kommen, sondern du darfst zu ihm kommen, so wie du bist. Weil es geht nicht darum, was du für ihn tust, sondern es geht darum, was er bereits für dich getan hat. Vielleicht bist du auch hier und du weißt, dein Leben ist meilenweit von dem entfernt, wo du weißt, wie es eigentlich sein sollte. Du hattest mal eine persönliche Beziehung zu ihm, aber Gott fühlt sich meilenweit weg an von dir. Dann kannst du heute Morgen die Entscheidung treffen, neu einen Schritt auf ihn zuzugehen und zu sagen, hier bin ich. Die Bibel sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Alles, was es braucht, ist, diesen ersten Schritt zu sagen, Jesus, hier bin ich. Wenn du heute Morgen hier bist, möchte ich dich einladen, diese Entscheidung zu treffen, dass wir gleich gemeinsam beten und das in dem Gebet ausdrücken. Ja, ich habe mich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen. Und während alle Christen beten, möchte ich dich einladen. Ich werde gleich bis drei zählen, an dem Ort, wo du bist. Wir werden nichts Komisches machen, aber ich möchte dich fragen, an dem Ort, wo du bist, wenn du Jesus Christus noch nicht persönlich kennst und eine persönliche Beziehung dir zu ihm wünscht, oder deinem Leben gerade meilenweit weg von Gott ist, während alle Augen geschlossen sind, jetzt ist dein Moment, neu Gottes Liebe, neu seine Kraft, seine Vergebung in deinem Leben zu erfahren. An dem Ort, wo du bist, ich zähle bis drei, heb kurz die Hand und ich möchte für dich beten, gemeinsam. 1, 2, 3, an dem Ort, wo du bist, heb kurz die Hand. Fantastisch. Dankeschön, Dankeschön. Lass uns gemeinsam beten. Wenn du die Hand gehoben hast, oder wenn du nicht die Hand gehoben hast, aber du merkst, hey, mein Herz hat volle Kanne gerast. Ich glaube, das Ding war für mich. Lass uns gemeinsam beten. Und wir als ganze Kirche werden gemeinsam mit dir beten. Und ich werde kurz einige Worte vorformulieren und lass uns gemeinsam diese Worte nachsprechen, die einfach ausdrücken. Ich habe mich heute Morgen entschieden, dir nachzufolgen. Sprich mir nach und sag, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich danke dir, dass ich meine Vergangenheit loslassen kann und deine Liebe empfangen kann. Ab heute Morgen folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen, Amen. Können wir den Leuten einen riesengroßen Applaus geben?
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!